Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zu unserer 95. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in unserer Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Stefan Walder. Moin, Stefan.
Moin, Kai.
Und zum anderen unseren heutigen Top-Gast, eine echte HSV-Legende, der in bereits altbewährter Tradition von HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
Es ist 1968 in Heerenveen, als der heutige Gast beginnt, seinen Weg zu gehen. Naja, zu krabbeln, maximal. Aber was ändert das schon? Wechselt 1992 in die Ehrendivision. 6 Jahre bei Twente, 200 Spiele. Der Lohn? Das Angebot aus Hamburg. Transfer für 1 Million. Das war damals noch viel Geld und ein großer Verein. 1998 geht der Verteidiger drauf ein, wird hier zum Kapitän, spielt 6 Jahre lang Stamm, verlässt die Raute 204 zum Karriereausklang. Doch von wegen, die zweite Laufbahn fängt eben erst an. Als Manager bringt er mehr als Herakles Almelo voran. Harte Arbeit zahlt sich aus, er hat die Tugend erkannt. Der Sportdirektor vom niederländischen Fußballverband.
Ja, Elvis zaubert immer wieder ein Grinsen und ein Lächeln in die Gesichter unserer Podcast-Gäste, so auch diesmal. Und damit sage ich auch herzlich willkommen dem Sportdirektor des Niederländischen Fußballverbandes. Hallo, Nico-Jan Hoogma.
Hallo. Hallo.
Ja, wunderschön, dass das klappt mit dir heute, Nico. Wir sind gerade in der Länderspielwoche und deswegen hast du ja eigentlich wahrscheinlich weniger Zeit. Am Mittwoch spielt Holland in Norwegen. Am Sonnabend gegen Montenegro und am Dienstag darauf gegen die Türkei. Wo bist du eigentlich gerade? Bist du noch in den Niederlanden oder bist du schon in Oslo?
Bin momentan in den Niederlanden. In Bondsbüro sitze ich, in Zeist. Und die Jungs gehen direkt gleich um 6 Uhr haben die erste Trainingseinheit. Und dann morgen früh nochmal eine Einheit hier. Und dann fliegen die los nach Oslo, um dann auch Mittwoch das erste Spiel zu bestreiten. Das ist natürlich ein Wahnsinn, dass nur ein Tag eigentlich, dass man zusammen sein kann, diesmal auch mit der neuen Trainer, um dann sofort auch wieder ein Spiel zu absolvieren. Aber es ist nicht anders, wir sollten diese Window nochmal 3 Spiele machen und dann danach ist es wieder in den Rhythmus mit 2 Spielen.
Was unsere Hörer jetzt gerade nicht sehen und auch nie sehen werden wahrscheinlich, wir aber schon, ist, dass du vor einer Taktiktafel sitzt. Ist das schon die Ausrichtung, wie ihr gegen Norwegen spielen wollt?
Nee, das ist ein Tafel hinter mir, ist, wo wir die neue unter 21 Meisterschaft aufgeschildert, wie wir von unter 15 bis unter 21 spielen möchten in Holland. Das haben wir letztes Jahr geendet, also vor Corona geendet und also neue Wettbewerbe in Holland. Also keine Taktik von der niederländischen Nationalmannschaft, aber Jugendarbeit.
Schade, sonst hätten wir unseren norwegischen Kollegen vielleicht was verraten können, aber wenn die Mannschaft morgen nach Oslo fliegt, bist du dann mit an Bord oder bleibst du?
Wir bleiben im September noch weit auseinander. Wenigstmögliche Risikos einzugehen, also wenigstmöglich Leute miteinander. Und ich habe nicht unbedingt gleich in die Mannschaft was Spezielles zu tun. Ich habe auch keine Aufgabe jetzt in Oslo bei der norwegischen Fußballverband. Also das bleibt auch weit auseinander. Also keine Geschenke miteinander oder mal, dass man mal mit einem anderen Fußballverband sitzt. Also wegen Corona und Risiko, die man nicht eingehen möchte, bleiben wir raus.
Aber wir du fliegst.
Ja, ich flieg am Spieltag hin und dann am nächsten Tag ganz, ganz früh fliege ich von Oslo nach Hamburg.
Wir wollen heute natürlich auch was über dich auch in der Tiefe erfahren. Du warst ja 6 Jahre HSV-Kapitän, warst dann später 14 Jahre lang in Almelo, sowohl als Spieler als dann auch als Manager. Jetzt seit 3 Jahren bist du bei der Elftal. Ihr steht jetzt vor einem Neustart nach der EM. Spürst du da schon ein besonderes Kribbeln, jetzt, wenn es wieder losgeht?
Natürlich, es ist immer schön in meinem Job, wo weniger gespielt wird. Normalerweise bei einem Sportdirektor von einem Verein hat man jede Wochenende hat man das Kribbeln und hat man die Spannung für ein Spiel. Das ist natürlich jetzt anders. Aber das Schönste, finde ich, an meinem Job ist auch die, wo gespielt wird. Und Gott sei Dank spielen wir jetzt wieder. Neuanfang, wir sind natürlich in die Quali für den WM sind wir schon angefangen mit 3 Spielen. Wir liegen ein Tick hinter auf der Türkei und wir mussten aufholen und da wollen wir gerne auch diese Woche mit anfangen, mit einem neuen Trainer.
Genau, du hast eben schon gesagt, dass du nach dem Spiel nach Hamburg fliegst. Warum, wieso, weshalb? Darüber reden wir am Ende noch mal ein bisschen. Jetzt wollen wir erstmal ganz kurz bei der Elftal bleiben. Stefan hat eben schon gesagt, ein Neuanfang ja auch nach der EM mit einem neuen Trainer, hast du eben auch gesagt. Für Frank de Boer ist jetzt Louis van Gaal zum zweiten Mal bei euch wieder als Nationaltrainer im Amt. Hast du
den dann?
Das dritte Mal sogar schon. Oh, okay. Ja. Alle guten Dinge sind 3. Das dritte Mal, hast du ihn denn jetzt eigentlich ausgesucht? Ist das deine Aufgabe als Sportdirektor oder wie funktioniert so eine Trainersuche beim holländischen Verband?
Ja, das stimmt. Also beim Sportdirektor und auch bei der allgemeinen Direktor von Fußballverband, der Mann, der oben mir sitzt.
Ist das der Präsident, Just Spee?
Der Präsident, ja. Darüber muss ich natürlich Verantwortung ablegen und auch der sogenannte Aufsichtsrat. Also man macht Evaluation, was ist nicht gut gegangen, wo können wir uns verbessern und was haben wir zu tun. Das muss ich natürlich präsentieren und dann auch die Weg zeigen, die ich und warum ich auch gerne nehmen möchte. Und dann zu zweit sind wir dann auch auf Louis van Gaal zugegangen und dann auch versucht, ihn zu überreden, um auch der Nationaltrainer von Holland zu werden.
Wollte er nicht sofort Nationaltrainer werden? Du hast gerade gesagt.
Doch, der war gleich, der war natürlich sofort offen, wo ich angerufen habe, um gerne mal ein Gespräch zu führen miteinander. Aber das ist natürlich nicht so, ja, okay, komm hier hin und wir klären das. Da muss man natürlich, und das ist auch logisch, auch ein Stück Arbeit machen.
Aus Deutschland, als er noch Bayern München Trainer war, wir sind ja in Hamburg weit entfernt, aber hat man immer mal wieder gelesen, dass er, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein Kauz sein soll. Ist er ein Kauz oder ist er straight, ganz straight und gar nicht so, wie man das eigentlich denkt, vielleicht aus den Medien?
Also ich finde ihn ganz, ganz deutlich. Weiß ganz genau, was er will. Und das ist auch gut. Ist ein, aber auch sehr sympathisch. Und auch für die Mannschaft und für seinen totalen Stab umherum ist er ein sehr guter Mensch.
Er hat einmal in einem Interview gesagt, dass seine Töchter ihn zu Hause siezen müssen, was in den Niederlanden offenbar gar nicht so unüblich ist. Wie ist das mit eurem Umgang? Musst du ihn auch siezen?
Nee, also davon habe ich überhaupt nichts gehört. Und also bei uns ist das überhaupt nicht in Frage gekommen.
Okay. Ich habe ja schon gesagt, er folgt auf Frank de Boer, nachdem die Niederlande genau ja wie Deutschland auch bei der EM im Achtelfinale ausgeschieden sind. Allerdings der Unterschied zwischen Deutschland und Holland ist, dass ihr habt eine sehr gute Vorrunde gespielt, alle 3 Spiele zu 0 gewonnen und seid dann mehr oder weniger unglücklich gegen Tschechien ausgeschieden. Ist es dann trotzdem für euch völlig klar gewesen, ihr habt euch mehr versprochen von dieser Europameisterschaft und deswegen brauchtet ihr einen Neuanfang? Oder warum war kam dieser Trainerwechsel?
Das war auch so in dem Vertrag abgesprochen. Also automatische Verlängerung war bei Erreichen Viertelfinale. Also das haben wir vorneweg miteinander besprochen und auch festgelegt in einen Vertrag. Und von daher war er auch kein Vertrag mehr. Das war also die Option ist nicht gezogen, weil wir einfach nicht in den Viertelfinale eingezogen sind.
Okay. In Deutschland gibt es ja noch einen anderen niederländischen Trainer, der gerade für großes Aufsehen sorgt, nämlich Marc van Bommel. Man kennt ihn auch noch als Spieler beim FC Bayern. Aktuell ist er Tabellenführer als Trainer beim VfL Wolfsburg. Kennst du ihn eigentlich persönlich?
Ja, die kenne ich.
Und wie kommt er so als Typ rüber? Traust du ihm eine große Trainerkarriere zu?
Ja, also der ist natürlich als Spieler war auch in die zentrale Rolle, oft auch Kapitän. Auch ein Mann, der auch mit der Taktik viel beschäftigt war als Spieler. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er eine sehr gute Rolle spielen kann. Ja, es ist nicht glücklich gelaufen beim Eindhoven, PSV Eindhoven. Und ich hoffe jetzt auch beim Wolfsburg, dass er sein Potenzial auch ausschöpfen kann. Es ist natürlich große Meisterschaft der Bundesliga, ein großer Verein, Wolfsburg, mit auch Potenzial. Und ja, bin mal gespannt, was für ihn läuft.
Wusstest du eigentlich, dass auch der HSV einen neuen niederländischen Trainer hat?
Assistent-Trainer.
Nee, nicht ganz, aber im Nachwuchsbereich. Ricardo Moniz, kennst du Ricardo Moniz?
Doch, den kenne ich, aber der war schon mal beim HSV.
Genau, vor 10 Jahren, da war er Techniktrainer und er war sogar ganz kurz mal Interimstrainer. Ja. Hattet ihr mal jemals Kontakt miteinander?
Nee, also ich habe ihn, glaube ich, einmal in die Niederlande auch gesehen und gesprochen, wo er Trainer von, wo war er damals? Ich glaube Eindhoven.
Ich glaube auch, ja.
FC Eindhoven, glaube ich. Aber ansonsten nicht, nein.
Er gilt ja wirklich als sehr guter Individualtrainer. Und damit wollen wir auch so ein bisschen zum HSV kommen. Wir sind ja in einem HSV-Podcast. Verfolgst du den HSV eigentlich noch? Wie ist das überhaupt möglich in den Niederlanden? Kann man da zweite Bundesliga sehen?
Die verfolge ich immer noch. Und ich versuche auch die Kanäle zu bekommen, dass ich Bundesliga, sprich auch zweite Bundesliga sehen kann. Und ich sehe viel davon und ich verfolge da den HSV natürlich auch sehr, sehr eng.
Im niederländischen Fernsehen dann oder kann man da auch eine Regelung für Sky finden?
Ja, genau, international.
Okay, du warst ja 6 Jahre lang beim HSV und hast natürlich eine große Verbindung immer gehabt zum HSV und wie groß diese Verbindung ist, da hat jemand eine Nachfrage, den du sicherlich ziemlich gut kennst und die hören wir jetzt.
Hallo Pa, wie war es für dich, um mit meinem Bruder Robin und mit mir Hand in Hand aufzulaufen in dein letztes Heimspiel vor den HSV?
Jetzt fiel das Grinsen sogar noch breiter aus als nach der Vorstellung von Elvis. Das war natürlich dein Sohn Justin, du hast es sofort am Anfang an seiner Stimme gehört. Ja, er lief mit dir Hand in Hand und deinem anderen Sohn Robin gegen Eintracht Frankfurt, was der HSV 2-1 gewonnen hat, das ist dein letztes Spiel auf. Wie war das für dich? War sicherlich schon sehr emotional, oder?
Ja. Also, spezielles Moment, schon vor dem Spiel, aber da waren auch viele Jungs, wo ich viel mit erlebt habe. Beim HSV, Hollerbach, sogar auch unsere Pelo war auch dort auch Abschied genommen. Ich glaube sogar unsere Hermann Meyer.
Rieger.
Hermann Rieger, sorry. Hermann Rieger. Da waren noch mehr, glaube ich, an dem Tag, die Abschied genommen haben und das war emotional, das muss ich schon sagen, ja. Und dann läufst du mit beiden Jungs an die Hand auf in dein Heimatstadion, wo du dich immer wohlgefühlt hast. auch viele Familie auf die Rängen, sogar noch orange gekleidet, auch weiß ich noch von damals. Und das war schon was Besonderes. Und auch mit Hermann Rieger, weiß ich noch sehr gut, dass wir den letzten Abend im Treudelberg, das war unser Mannschaftshotel, und konnten wir nicht schlafen. Und das war so, ich glaube, gegen Mitternacht habe ich ihm angerufen. Ja, man, ich weiß nicht, aber ich so viel geht durch meinen Kopf. Was mit, ja, also der konnte auch nicht. Bin ich zu ihm rübergegangen, habe zwei große Weizen bestellt. Und auf seiner Liege haben wir die beide hingestellt, gegenübereinander gesagt, über HSV geredet und schön ein großes Bier getrunken und letztendlich irgendwo in die Nacht sind wir eingeschlafen. Und das hat schon was, das hat mental schon was gemacht, ja, mit so einem letzten Spiel.
Das glaube ich, aber wenn du das so erzählst, da kriegt man ja tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Ihr habt 2-1 gewonnen gegen Frankfurt, also vielleicht sollten die Jungs mal öfters um Mitternacht noch ein großes Weizen trinken, nach der optimalen Vorbereitung auf so ein Spiel.
Ja, weißt du, das ist immer so ein Ding, ja, wie muss man die Vorbereitung angehen, gut essen, gut schlafen und alles, das gehört auch so. Das ist auch richtig, körperlich muss man richtig da sein, aber den Kopf muss auch gut sein. Und also an dem Tag, man macht das natürlich nicht immer, aber an dem Tag hat das geklappt und in Vorbereitung war, es ist auch so gekommen, wie das gekommen ist. Man fühlt sich so, ja, und man kann dann auch im Bett liegen bleiben und zu dem Plafond gucken und das bringt auch nichts. Also das war für uns den besten Weg, glaube ich.
Wie kriegt man jetzt die Kurve zurück vom Weizenbier zu deinem Sohn Justin? Ich würde vielleicht einfach mal sagen, dein Sohn ist auch ein Genießer der deutschen kulinarischen Kultur und er spielt aktuell in Fürth und hat ja auch schon in Hamburg beim FC St. Pauli gespielt. Wann spielt er eigentlich für den HSV? Ist er mittlerweile vielleicht schon zu gut für den HSV, weil er jetzt schon in der Bundesliga angekommen ist?
Ja, da muss er natürlich seinen Weg noch gehen. Also der ist am Anfang jetzt bei Fürth ein sehr guter kleines Verein in Deutschland und fühlt sich dort wohl. Also er soll seinen Weg gehen und ob das über Hamburg in Zukunft irgendwann, ich bin mit meinem 29. zu Hamburg gewechselt, man weiß es nie im Fußballleben.
Nee, weiß man nie. Justin hat ja auch für die niederländische U21 gespielt. Aktuell hat der HSV tatsächlich auch endlich mal wieder einen U21-Nationalspieler von Holland, nämlich Ludovit Reis. Ich gehe mal schwer davon aus, den kennst du auch gut. Und was kannst du vielleicht mal sagen, was hältst du von ihm?
Also das ist ein junger Mann, Mittelfeldspieler. Ich finde ihn sehr gut, wenn er zum Mann, Manndeckung und ganz schnell auch am Mann sein kann. Also vom Kopf her ein guter Junge. Ja, ich hoffe, dass er ein sehr guten Weg macht in Hamburg, weil dann haben wir alle Spaß daran. Und wünsche ihm auch sehr viel Erfolg bei so einem super Verein.
Du hast ja gerade gesagt, dass du die HSV-Spiele immer noch hier und da verfolgst im internationalen Fernsehen. Hast du denn Ludovit Reis und den HSV in dieser Saison schon spielen sehen?
Ja, ob wir beide gesehen haben?
Also ob du den HSV mit Reis auf dem Platz, ob du schon ein Spiel live sehen konntest, die Saison ist ja noch nicht so. Nee,
live noch nicht, aber das möchte ich auch dieses Jahr, auch lange wegen Corona sind wir natürlich draußen geblieben, aber Gott sei Dank ist jetzt auch wieder Publikum in die Stadion. Ich glaube, in Deutschland ist das jetzt 50%, glaube ich, ja, Stadionkapazität. Und ich hoffe,
dass maximal, ja. In Hamburg noch ein bisschen weniger leider, aber maximal 50, genau.
Okay, maximal 50. Und dann hoffe ich, dass ich auch diese Saison auch wieder die Möglichkeit bekomme, um auf jeden Fall einmal in Hamburg vorbeizuschauen.
von deinen alten Kollegen aus der HSV-Zeit sind ja auch immer noch so ein paar, zumindest im Nachwuchs unterwegs. Mehdi Madawikia zum Beispiel, Christian Rahn ist auch noch beim HSV, Bastian Reinhardt ist im Nachwuchs und von Bastian Reinhardt kommt jetzt auch die nächste Sprachnachrichtenfrage an dich.
Hallo Nico, hier ist Bastian. Schön, dass du mal wieder in Hamburg bist. Schade, dass wir uns nicht sehen, aber ich will trotzdem die Gelegenheit nutzen, um dich was zu fragen. Und zwar würde mich interessieren, wie es für dich war. Also der Wechsel vom Fußballplatz hin zum Schreibtisch. Ja, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich? Ist dir das schwer gefallen? Ist dir das leicht gefallen? Hattest du Unterstützung? Das würde mich interessieren. Danke und hoffentlich bis bald.
Ja, Bastian Reinhardt stellt die Frage natürlich nicht ohne Grund. Er hat diesen Wechsel auch vollzogen, vom Fußballplatz zum Schreibtisch. Ihm fiel der Wechsel damals schwer, als er 2010 kurze Zeit Sportchef beim HSV war. Mittlerweile ist er auch wieder als Nachwuchstrainer beim HSV aktiv. Und jetzt möchte er von dir wissen, ja, wie war das damals, als du kurz nach deiner aktiven Karriere ins Management bei Heracles Almelo gewechselt bist?
Es war schwer. Weil das, was man macht, nämlich jeden Tag Fußball spielen, die große Liebe, um damit aufzuhören, ist ein schweres Moment. Aber ich war an dem Zeitpunkt war ich 37 und wir haben mit dem kleinen Verein Heracles sind wir nach HSV habe ich noch 2 Jahre dort gespielt, das erste Jahr. Sind wir aufgestiegen in die höchste Liga, Meister geworden. Also das war ein super Gefühl und habe noch ein Jahr in die höchste Liga mit rangeknüpft. Habe dann auch gemerkt, dass ich nach jedem Spieltag auch Minimum 3 Tage gebraucht, um meinen Körper wieder fit zu bekommen, frisch zu bekommen. Und habe dann auch gesagt, ja, jetzt ist auch Zeit, dass ich aufhöre zu spielen und nicht, dass man noch weitergeht und dass das Publikum auf das Umfeld sagt, Mensch, lass den alten Mann jetzt bitte aufhören. Also das war für mich ganz, ganz wichtig, obwohl man weiß, dass das eine schwere Entscheidung ist, weil, was ich eben gesagt habe, die Liebe am Fußballspielen ist groß und man weiß dann auch, okay, hier ist dann zu Ende. Okay, und dann geht man, und das haben wir auch miteinander abgesprochen, dass man dann in der Arbeit tätig wird und was Bastian auch gesagt hat, ja, am Schreibtisch dann sitzt. Das war schwer. Nicht wegen der Aufgabe und der Arbeit, weil das war schön, aber man sieht und hört jeden Tag die Fußballspieler. Also bei uns, wo ich dann war, in Heracles Almelo, waren wir im Stadion und wir haben auch im Stadion trainiert. Also alles war im Stadion. Also man sieht dann auch als Sportdirektor und hört als Sportdirektor jeden Tag den Fußballschuh über den Platz gehen und dann hat man natürlich gedacht, Mensch, scheiße, da hätte ich auch noch gerne zwischen gelaufen. Und das hat ziemlich lange gedauert. Ja, 1,5 Jahre, dass ich auch das Gefühl hätte. Aber nachhinein ist das dann auch runtergegangen, das Gefühl. Und weil man natürlich auch älter wird, man auch mehr nachdenkt. Ja, okay, man kann das jetzt finden, aber der Körper will das nicht mehr, also besser auch so, wie es jetzt ist. Und irgendwann ist das dann auch vorbei. Aber die Anfangsphase war ziemlich schwer.
Du hast ja mit Almelo auf jeden Fall sehr, sehr viel erreicht. Ihr wart sogar im Europapokal. Du hast einen Stadionbau geschaffen, was ja wirklich eine große Herausforderung war. Ein Vorteil davon, jetzt nicht mehr Manager von Almelo vielleicht zu sein, ist, wenn du noch Manager wärst, dann hättest du sicherlich heute am Tag vor dem Deadline-Day keine Zeit, um mit uns einen Podcast aufzunehmen, oder?
Das stimmt, ja. Bei einem Verein ist das für einen Sportdirektor jetzt volle Pulle. Also bis zum 31. August, ja, weiß man, dass man als Sportdirektor voll im Saft ist und voll da sein muss. Also dann war für so einen Podcast wie diese keine Zeit.
Voll da sein, wie du es gerade genannt hast, muss aktuell vor allem auch ein anderer HSV-Kumpel aus deiner aktiven Zeit früher, den der Deadline Day nämlich sehr beschäftigen wird. Und wir hören uns mal an, welche Frage er dir stellt.
Hallo Nico, mein Freund. Du, ich sitze jetzt hier gerade so roundabout 30 Stunden vor Ende der Transferphase, kurz vorm Deadline Day. Mich würde mal interessieren, ich meine, du hast ja auch ein paar Jahre erfolgreich als Manager gearbeitet. Was war denn so dein krassestes Erlebnis so an so einem Deadline Day? Was hast du denn für unglaubliche Erfahrungen gemacht? Das wäre cool, wenn du das mal sagen könntest. Ganz liebe Grüße, Pieke.
Ja, Pieke ist natürlich Martin Piekenhagen, mittlerweile Sportvorstand bei Hansa Rostock. Ihr habt nicht nur beim HSV zusammengespielt, sondern ich glaube, du hast ihn als Sportchef in Almelo dann auch nach Almelo geholt. Da war er auch nochmal sehr lange oder kam er vorher schon? Kannst du dir gleich erklären. Auf jeden Fall fragt er nach deinem aufregendsten Transferfrist-Deadline-Day-Erlebnis.
Ja, das ist schon ein Zeit, wo wir am letzten letzten Transfertag, 31. August, da muss man, glaube ich, bis zum 12 Uhr nachts muss man einen Spieler übergeschrieben haben. Und ich glaube, das war, Ilias Bellassani, die wir vom Sparta Rotterdam geholt haben. Und den sollten wir auch zu dem Fußballverband, wo ich jetzt arbeite, soll ich rechtzeitig auch die richtigen Daten anliefern und alles erklären. Also das war wirklich spannend bis zum letzten Sekunde, ob er auch spielgerechtigt wäre für eigentlich ein halbes Jahr ist das. Wenn man das nicht schafft, dann kann man das erst wieder im Winter das machen. Also das war sehr spannend und auch, wo auch alle in dem kleinen Verein auch mitgezogen haben, finanzielle Manager und der die Verträge macht. Und also das ist dann ein Team, die voll am Arbeiten ist, wo dann auch die Stress da ist. Und aber das hat letztendlich hat das geklappt. Ja, Pieke macht natürlich einen super Job beim Rostock, ist aufgestiegen zu die zweite Liga. Und aber der ist bei uns gekommen, wo ich noch spiele. Also ich habe noch ein Jahr mit ihm zusammengespielt.
Ah, okay.
Aber das Kontakt ging natürlich über, wir brauchten damals auch einen super Torwart und da haben wir auch die Chance bekommen, um Pieke, weil er ein bisschen zur Seite geschoben war beim HSV, leider, weil es ist ich finde, eins ist super Mensch, zwei ist auch war auch ein super Torwart. Mit einem sehr guten Herz. Aber wir haben die Chance, als kleines Verein, um ihn zu holen, weil auch HSV damals auch mitgeholfen hat in dem finanziellen Bereich, weil in Holland wird grundsätzlich viel weniger verdient. Und so einen großen Name, wie Pieke damals für uns war, konnten wir normalerweise nicht holen. Also da waren wir sehr glücklich und da habe ich natürlich als Spieler und Kapitän von Mannschaft auch Richtung HSV und Pieke natürlich auch eine Rolle gespielt, um ihn zu überzeugen, nach uns in Almelo zu kommen. Und ja, da hat er einen super Job hat er gemacht als Torwart, als Mensch. Der ist immer noch sehr beliebt in Almelo. Und ich glaube, für ihn war das auch damals auch die richtige Weg, richtige Entscheidung, um auch mal im Ausland zu sehen, wie das ist als Fußballspieler und als Mensch. Das war eine schöne Zeit. Ich will nicht sagen, ist ein Kumpel von mir, aber wir haben so manchmal mal Kontakt und ist ein feiner Kerl.
Du, als du Sportchef danach in Almelo warst, warst du ein Freund des Deadline Days? Also hast du das genossen, auch mal nochmal so in letzter Minute irgendwie Deals zu machen, die vielleicht zwei, drei Tage vorher noch gar nicht möglich erschienen? Oder hast du versucht, die Hausaufgaben möglichst früh zu erledigen und dann eher einen entspannten Deadline-Day zu haben?
Das Letzte möchte man gerne und ist auch besser für alles und jeden, glaube ich. Aber sicherlich bei einem kleinen Verein muss man warten bis zu Ende eigentlich, weil es fängt immer oben an. Also die Großen fangen an. Dieses Jahr war es recht spät, weil die EM da ist. Und dann muss man erst abwarten, was alle großen Vereine in Europa machen. Und dann geht es so runter zu den kleinen Vereinen. So wird das Spiel gespielt, wenn Ajax ein Spieler bei uns wegholt. Ajax Groß bei uns wird von Heracles Almelo ein Spieler wegholt. Oder mal einen Zwischenschritt bei AZ Alkmaar eine wegholt und AZ Alkmaar mal eine bei Heracles Almelo wegholt, müssen wir zum Ende eine aus der zweiten Liga wegholen. Also das ist so ungefähr, das sind die Paneelen, die dann auch, wie die den auch schieben. Aber ich finde, grundsätzlich sollten wir eigentlich den Transfer-Deadline generell, aber über ganz Europa gleichstellen, und am besten ist das natürlich ab dem 1. August, dann ist Ende, weil dann fängt die Saison an, dann haben die Leute Dauerkarten gekauft, die wissen dann auch, worauf die gucken, welche Spiele die sehen, und auch die Sponsoren natürlich. Es ist natürlich bizarr, dass man noch einen Monat dann noch hat, um zu verschieben und vielleicht auch 3-4 Spieltage unterwegs ist. Und auf einmal sind da zwei weg. Aber es ist so, wie es ist. Wir können sowieso als kleines Land wie Holland das nicht ändern. Wir können uns natürlich nicht selber entscheiden, dass in Holland die Transfer-Deadline 1. August ist. Und England kann immer noch bei uns die Spieler wegholen. Und wir können als Verein in Holland nicht noch Spieler reinholen. Das geht natürlich nicht. Also wir sollten mithalten und auch in die Deadlines mithalten mit anderen Ländern. Aber grundsätzlich wäre es viel besser, alles miteinander zu entscheiden, viel eher das zu machen.
Es gibt ja immer wieder Diskussionen, die in diese Richtung gehen. Es ist sicherlich ein Grund, warum man nach dem Saisonstart eben noch Transfers tätigen kann. Es ist sicherlich ein Grund, warum es immer so hektisch am Deadline Day zugeht. Hattest du denn bei Heracles Almelo auch schon mal die Situation, dass du sehr gerne noch einen Spieler verpflichtet hättest, dir aber vielleicht die letzten entscheidenden Minuten dafür fehlten? Also beim HSV zum Beispiel gab es ja da mal Probleme mit einem Faxgerät und eine E-Mail ist mal zu spät versendet worden. Hattest du solche Fälle auch mal, wo es wirklich dann auf Minuten ankommt am Ende?
Nee, Gott sei Dank hat es immer geklappt, was wir wollten oder möchten, und hat es nicht an irgendwo Technik oder Geräte gescheitert oder irgendwas. Nee, alles hat geklappt, was wir auch wollten. Also das war kein Problem, aber Stress ist natürlich riesig. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wenn wir das verschieben auf 1. August, ist die Stress auch riesig. Aber man merkt jetzt, wenn da 3-4 Spieltage unterwegs ist, dass man vielleicht mit 4 gespielt, 1 Punkt oder 0 Punkte, und dass das ganze Umfeld unruhig wird und nervös wird, um dann auch mal schnell was zu ändern. Das ist dann der Unterschied. Aber ich glaube, generell, was ich eben gesagt habe, ist es besser, um das nach vorne zu ziehen, aber dann alle. Nicht alleine kann man das nicht machen.
Jetzt hast du ja gesagt, du verfolgst den HSV. Traust du dir einen Tag vor dem Deadline Day so ein Zwischenfazit über den Kader des HSV zu? Ist das aus deiner Sicht ein Kader, mit dem man, auch wenn jetzt morgen noch möglicherweise 1 oder 2 Spieler kommen, mit dem man um den Aufstieg mitspielen kann?
Also finde ich schwer zu sagen. Zweite Bundesliga ist ein harter Kampf. Das hat man jetzt auch den vollen 3 Jahre auch erfahren. Und man muss natürlich aufpassen, dass das, wie länger das dauert. Die Einnahmen, die sind natürlich auch, die werden weniger und auf jeden Fall nicht besser. Und um dann auch wieder den richtigen Kader hinzustellen, um auch um Meister zu werden oder bei den ersten 2 zu enden, ist schwer. Und man sieht natürlich jetzt auch große Vereine aus der ehemaligen 1. Bundesliga rein, Schalke, Bremen, Hannover ist dabei, Düsseldorf ist dabei. Also es wird schwer, um auch mal wieder dabei zu sein. Aber warum kann man es im Endeffekt nicht schaffen? Ne? Wenn auch ein kleines Verein wie Greuther Fürth das schaffen kann, dann kann, also der Druck wird vielleicht jetzt auch ein bisschen weniger, da wird vielleicht ein bisschen mehr auf die andere große Vereine auch geschaut, aber wie ich jetzt den HSV bewerten soll gegenüber die anderen, ist für mich zu schwer, das zu machen. Okay. Aber dass man nach dem super Auftakt 3-1 Auswärtsgewinn beim Schalke, dass man danach, ja, dass es ein bisschen enttäuschend ist, das ist ganz klar. Also man hat sich mehr erwartet, als was jetzt, wie es jetzt aussieht.
Noch ist ja zumindest ein Tag Zeit, um vielleicht nochmal ein bisschen nachzujustieren. Große Transfers gab es ja auch in deiner Zeit. Also ich erinnere mich, dass Toni Jeboa gekommen ist. Auch dein Landsmann Erik Meyer ist dann damals 2000 aus Liverpool zum HSV gewechselt. Und natürlich haben wir auch von Erik Meyer eine kleine Nachricht für dich.
Hey Nico, hier Erik Meyer. Ja, mir wurde auch gefragt, kannst du den Nico nochmal eine Frage stellen? Natürlich kann ich nicht alles aufzählen, was es damals gab, weil zum Glück gab es in unserer Zeit keine Social Media. Aber Mannschaftsabende, die gab es reichlich, weil wir auch das für sehr wichtig empfunden haben. Meinst du, die Jungs haben das heutzutage auch noch? So ein geselliger Abend in zum Beispiel das Gaskrut, wie wir es hatten, würde mich schon interessieren, ob die Jungs das heutzutage auch noch machen. Vielleicht kannst du noch die Leute mal ein bisschen erzählen, wie wir damals einen Mannschaftsabend genossen haben. Aber das Allerwichtigste, auch den nächsten Tag oder den übernächsten Tag volle Pulle trainieren.
Ich glaube, wir sind wieder beim Weizenbier angekommen und vielleicht noch dem ein oder anderen Kaltgetränk. Aber das Erzählen möchte ich jetzt dir überlassen.
Ja, das war für uns ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube immer noch, dass das vielleicht auf eine andere Art und Weise, weiß ich nicht, aber dass das immer noch passiert bei den Mannschaften, dass man auch Dinge zusammen macht. Dass das ein bisschen schwer momentan ist, heutzutage ist richtig, was der gesagt hat. Viel Social Media, viel Leute, die auch mal Fotos reinschicken ins Internet und so. Also ist schon eine andere Zeit, verstehe ich. Aber trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass man als eine Truppe miteinander die Sachen erlebt und auch angeht und auch einander auch klar erzählt, wie was man voneinander hält und auch wie man das miteinander auch macht. Und dafür ist auch ein so ein Mannschaftsabend auch wichtig, dass man sich auch anders kennenlernt und auch ja mehr, wie soll ich das sagen, auch ein bisschen mehr integriert und interessiert in was beieinander auch vorgeht und lebt und so dass man da auch mehr miteinander ja das vorantreibt, irgendwie das Mannschaftsgefühl und aber auch richtig anspricht, was Sache ist. Das ist wichtig und das haben wir auch viel gemacht, was Erik auch gesagt hat. Wir haben viel ziemlich viele Mannschaftsabende gehabt, auch in Zeiten, wo das nicht so gut lief, haben wir das immer miteinander gemacht und auch um auch wieder den richtigen Spur miteinander zu finden. Es ist nicht trainerabhängig oder das soll die Mannschaft selber auch klären. Und ja, also ich habe das immer aus gut empfangen und auch sehr wichtig empfangen. Und ja, natürlich ging das auch mit einem Bierchen. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch den nächsten Tag und die Tage nachher, ja, einfach da sein ist wichtig, aber das gilt für jede.
Das Schöne ist ja, wir sind ja Gott sei Dank nur unter uns hier in diesem Podcast. Ja, deswegen können wir hier alle Anekdoten, die es so gibt, preisgeben. Alle vielleicht nicht, aber unser lieber Kollege Alexander Laux, der gerade selbst bis in Norwegen ist, vielleicht lauft ihr euch ja in Oslo über den Weg am Mittwoch, der erzählt gerne beim Mittagessen, wenn wir über die alten Zeiten philosophieren. Da war er als HSV-Reporter im Trainingslager auf Sylt und ihr hättet einen langen Abend gehabt in der Disco. Und was ihn so beeindruckt hätte, er meinte, es war ein sehr langer Abend mit möglicherweise auch ein oder zwei oder vielleicht sogar noch mehreren Bieren. Aber am nächsten Morgen hätte er sich irgendwie aus dem Bett quälen müssen, um um 10 Uhr beim Training zuzugucken, was man ja als Reporter im Trainingslager halt so macht. Und dann seist du da und ich weiß gar nicht mehr, wer der Zweite war, ob das jetzt Erik Meyer war oder Andreas Fischer, ganz vorne wegmarschiert und die hätte die Laufgruppe immer angeführt. Das ist wahrscheinlich das, was Erik Meyer dann meint. Ne? Gerne auch mal länger ans Glas gehen, aber dann auch am nächsten Tag vorweg marschieren.
Genau das ist, was ich auf jeden Fall immer gemacht habe. Also das war auch die Mentalität, die ich auch selber habe. Man kann abends richtig Gas geben, aber dann muss man am nächsten Tag auch sofort wieder da sein und vorne weg marschieren. Und das habe ich immer geprägt. Und so sind wir auch groß. Das haben die älteren Spieler vor meiner Zeit auch mir so gelernt. Also so war das.
Kai hat es gerade schon angesprochen. Andreas Fischer war damals auch schon immer vorne mit dabei, sowohl abends als auch dann am nächsten Morgen beim Training. Sein Spitzname bis heute ist die Sex Machine. Auch er hat eine Frage an dich.
Hallo Nico, hier ist dein ehemaliger Zimmerpartner und Fahrgemeinschaftler Andreas Fischer. Wenn wir beide nach dem Training nach Hause fuhren, hieß es immer Abfahrt, ... oder der ... Express fährt los. Um welchen Ort handelt es sich? Ganz herzliche Grüße vom Pferdehof aus Hitzhusen.
Andreas Fischer, ja.
Der Fischi. Der ... war Abfahrt Kaltenkirchen.
Kaltenkirchen, da hat er dich immer eingesammelt, weil ich glaube, er ist nach Bad Bramstedt noch weitergefahren und dann hattet ihr jeden Tag eine Fahrgemeinschaft. Das zeigt auch irgendwie, dass dann ein guter Geist in der Mannschaft ist, wenn man gerne zusammen fährt. Kaltenkirchen, da hast du 6 Jahre lang gewohnt. Und jetzt am Freitag, du hast ganz am Anfang im Podcast schon gesagt, du fliegst ja am Donnerstag nach dem Spiel gegen Norwegen, fliegst du nicht zurück in die Niederlande, sondern du fliegst nach Hamburg. Weil was in Kaltenkirchen ist?
Also in Kaltenkirchen kommt eine neue Privatschule mit einer neuen Sporthalle dazu. Und die Sporthalle, die trägt meinen Namen ab Freitag. Also das wird dann eine Nico-Jan Hoogma Sporthalle. Und für mich ist das eine sehr große Ehre, dass man, ich habe mit meiner Familie 6 Jahre in Kaltenkirchen gelebt, super Zeit gehabt, wo meine Kinder immer noch überreden und auch immer noch sehr liebe Freunde haben dort in die Nachbarschaft. Und dann waren wir ab 2004 wieder zurück in den Niederlanden. Und dann 17 Jahre später passiert dies. Und ja, also das ist für mich ein große Ehre und auch, wie wir als Familie auch dagestanden haben in Kaltenkirchen. Sag mir vieles.
Das ist eine ganz große Ehre für dich, hast du gerade mehrfach betont. Zu dieser großen Ehre möchte dir dein Ex-Kollege Thomas Doll auch noch etwas sagen. Er stellt zwar keine Frage, aber ich nehme an, du freust dich trotzdem über seine Botschaft.
Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, mein Bester. Du im Podcast und ich darf ein paar Worte an dich richten. Also, viel Spaß wünsche ich dir natürlich erstmal. Und dann habe ich gehört, dass eine Sporthalle in Kaltenkirchen sich nach dir benennt. Das ist eine Ehre. Das ist großartig. Ich habe das nie geschafft, nicht mal in meinem Heimatort in Malchin. Spaß beiseite. Also, das hast du dir verdient. Nicht nur als überragender Kicker beim HSV, sondern natürlich auch als Typ und als Mensch. Und das macht nicht eine Gemeinde einfach nur so. Und dazu natürlich herzlichen Glückwunsch. Ansonsten viel Erfolg weiterhin mit der holländischen Nationalmannschaft und vielleicht mal wieder auf ein Wiedersehen. Würde ich mich sehr freuen. Also, beste Grüße aus Budapest. Dein Freund Dolly.
Ja, beste Grüße aus Budapest von Thomas Doll. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Beim Erdlaub, beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart aus der Nationalmannschaft in Amsterdam? Kann das sein?
Das stimmt, ja. Und ich habe ihn das letzte Mal gesprochen am Telefon, wo ich selber in Budapest war und gehofft hätte, dass er dort vor Ort sein war mit dem EM von der Unter 21, war auch in Budapest.
Jetzt in diesem Sommer, ne?
Diesen Sommer, ja. Also im März war dann Vorrunde Spieler und da habe ich ihn angerufen und war da nicht vor Ort, leider. Aber ja, so manchmal telefonieren wir, wenn es so kommt. Und das letzte Mal haben wir tatsächlich in Amsterdam gesehen beim Abschiedsspiel von Raphael. Ja.
Dolly sagte auch, dass ihr einige legendäre Abende miteinander hattet. Kannst du dir vorstellen, was er damit meint?
Die Abende sind hier wichtiger in diesem Podcast, glaube ich. Aber wir haben zwischendurch auch noch ein bisschen Fußball gespielt zusammen. Aber nee, ich war sehr gut mit Dolly. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben uns super verstanden auch. Und auch so manche Abende miteinander verbracht. Auch sehr gerne auch miteinander Italienisch gegessen oder so. Super Zeit und auch schöne Worte von ihm, genauso wie es ist. Mein Name auf den Sporthalle, das ist nicht nur, weil ich beim HSV gespielt habe, aber auch als Familie dort sehr gut eingelebt war in Kaldenkiel.
Du hast eben gesagt, ihr habt telefoniert im März. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr auch mal ein längeres Telefonat gehabt habt, als du fast kurz davor warst, du warst zwei, dreimal beim HSV im Gespräch in Hamburg zu unterschreiben und dich auch nochmal mit Dolly auszutauschen. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Also solche Sachen bespricht man auch mal miteinander und da habe ich auch mal öfter mal auch mit ihm darüber gesprochen. Stimmt.
Weißt du noch, wann das war?
Boah, ich glaube, das erste Mal war ganz früh, das war in 2008 schon, glaube ich. 2008 war das erste Mal und das letzte Mal weiß ich nicht so ganz genau, ob das 16 war oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Ja, ich frage deswegen nach, weil wir haben ja seit dieser Saison machen wir es so, dass wir auch immer Fans aufrufen, dass sie uns eine Frage zuschicken sollen, wenn wir einen Gast haben. Und in diesem Fall haben wir eine Frage bekommen von einem Fan, der immer beim Trainingsplatz ist, jeden Tag. Helmpeter, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber
ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich kenne ich den.
Okay, und in diesem Zusammenhang hat Helmpeter nämlich eine Frage an dich und die hören wir jetzt.
Ja, hey, Nico Jan, erstmal schönen guten Tag, Helmpeter, möchte dir eine Frage stellen. Warum bist du nicht in Hamburg gelandet? Das musst du mir mal sagen. Geschichte war doch schon klar. Ich hätte dich hier gerne in Hamburg gesehen.
Ja, Helmpeter ist nicht alleine. Ich glaube, viele hätten dich hier gerne in Hamburg gesehen. Ich glaube, ich meine mich an dreimal zu erinnern. 2008 hast du gerade gesagt, 2018 das letzte Mal. Dazwischen war, glaube ich, nochmal Dietmar Beiersdorf war mit dir im Gespräch. Irgendwie, ich weiß nicht, 2015 oder 16, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, normalerweise sagt man, alle guten Dinge sind drei, aber es hat irgendwie nie geklappt, ne?
Ist zweimal gewesen, also das dritte Mal sollte noch kommen.
Okay.
Man weiß nicht, wie ich eben auch gesagt habe, im Fußballleben weiß man nie, wie es so kommt. Auf jeden Fall hat es zweimal nicht geklappt, um auch verschiedene Gründe. Und ja, mein Gott, ich bin meinen Weg gegangen in Holland. Jetzt bin ich bei dem Niederländischen Fußballverband. Mach hier jetzt meinen Job. Und ja, so wie es ist im Fußballleben, man weiß nie, wie die Dinge kommen. Wo ich 29 Jahre alt war und 6 Jahre FC Twente auf wo ich da gespielt habe. Und wahrscheinlich hat jeder auch gesagt, ja, der spielt hier nochmal 6 Jahre weiter. Auf einmal haben wir ein Freundschaftsspiel gegen HSV und war der damalige Trainer. Frank Pagelsdorf war überzeugt, dass er mehr auf diese Position gerne haben möchte, weil da Bedarf war. Und auf einmal machst du den Schritt nach Hamburg. Und so kann das natürlich auch in meinem Job sein, dass, wenn da Bedarf ist, dass man mal wieder im Gespräch kommt. Und ja, vielleicht, dass das auch dann beim dritten Mal mal klappt. Man weiß es nie.
Ist das normal, dass sich dann Dinge, über die man verhandelt, auch einfach mal zerschlagen? Oder kann es auch irgendwann einfach zu viel sein, dass man sagt, okay, jetzt bin ich nachtragend an dieser Stelle oder ihr braucht mir jetzt nicht mehr mit dem Angebot kommen? Man hört ja bei dir ganz klar heraus, dass du jederzeit offen wärst für eine Rückkehr im Prinzip.
Also ich habe das immer gesagt, dass ich gerne bei Vereinen, wo mein Herz ist und das ist ganz klar in Holland bei Heracles Almelo. Ja, das bei Twente habe ich auch ganz lange gespielt, wo immer noch die Tür auf ist, wo man und aber auch beim HSV, wo man 6 Jahre gespielt hat, dafür hat man zu viel erlebt auch bei einem super Verein. Also so ist das eben und wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Das ist überhaupt kein Problem. Aber bei mir ist auf jeden Fall nie die Tür zu. Nie.
Ja, und ich glaube, zumindest in Kaltenkirchen würde man sich durchaus drüber freuen, wenn ein alter Bekannter da mal wieder aufschlagen würde. Du hast schon eben gesagt, ich habe gesagt, alle guten Dinge sind drei. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Am Schluss unseres Podcasts haben wir immer eine neue Kategorie und die heißt
Meine Top 3.
Genau, meine Top 3 ist unsere Abschlusskategorie und wir haben uns jetzt gedacht, am letzten Tag vor der Transferfrist mit dem Zusammenhang, dass du ja möglicherweise, haben wir schon thematisiert, ein oder andere Mal in Hamburg auch vielleicht ein Feierabendbierchen getrunken hast, musst du uns deine Top 3 präsentieren von Bars in Hamburg, wo der Transfer zwischen Theke und Kunden optimal klappt?
Top 3. ganz sicher dabei damals. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist natürlich lange her, aber damals. Kaskrut.
Wo ist das gewesen?
Ist das im Mittelweg, also im Zentrum? Also das war super für mich. Ich war oft zu sehen aber das war Essen, La Botte in Kaltenkirchen, italienisches Essen, super. Haben wir auch mit den Familie Abschiedsfeier dort gefeiert. Das war gut. Und ich muss natürlich, wenn man auch ein Disco nennen soll,
gerne.
Da muss ich sagen, in Henstedt-Ulzburg war das, glaube ich, U1 war das. Da waren wir ja so mit Fischi und mit Harald Spöhl und die Jungs, die auch in dieser Umgebung gelebt haben, waren wir öfteres Mal. Also nach einem gewonnenen Spiel am Samstag waren wir nochmal in die Spur.
Das legendäre U1, ja.
Das legendäre
nicht die U1. Einzigen, ja. Wart ihr nicht die Einzigen, die da vor Ort waren? Ne? Immer vorher gewesen, vor Corona?
Ja. Also das war schöne Zeit.
Nico, wir könnten uns ehrlicherweise noch, glaube ich, 1000 Stunden mit dir unterhalten über legendäre Zeiten von damals, aber auch über die niederländische Nationalmannschaft. Du hast aber die Länderspielwoche vor der Tür und dementsprechend, glaube ich, sollten wir es dann vielleicht auch bei einer Stunde belassen. Wir haben uns auf jeden Fall total gefreut, dass du dir ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und auf jeden Fall auch viel Glück für euer Spiel am Mittwoch in Norwegen.
Danke.
Und ja, dann alle anderen, die Lust bekommen haben, die können natürlich auch in der Länderspielwoche wieder bei uns zuhören. Und zwar dann in der nächsten Woche. Das ist dann vor dem Zweitligaspiel des HSV gegen Sandhausen. Und ja, in diesem Sinne, Nico, das weißt du vielleicht noch aus deiner Zeit in Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ja.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.